Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist.
Grüß euch und herzlich willkommen zu Die Quotenfrau. Ich bin heute sehr nervös, darf ich euch erzählen, und ich erkläre euch gleich warum. Denn ich habe heute Tijen Onaran bei mir im Podcast. Sie ist Unternehmerin, Investorin, Bestseller-Autorin und eine der wichtigsten Meinungsmacherinnen Deutschlands, wenn es um Diversität, Sichtbarkeit und Digitalisierung geht, sowie eine der prominentesten Stimmen der deutschen Wirtschaft. Ihr Motto: Diversität ist kein Trend. Diversität ist der Grundstein für den Erfolg eines Unternehmens. Tijen ist Gründerin des Unternehmens unter Diversity-Beratung ACI, den führenden Beratungsunternehmen in Diversitätsfragen, und mit Global Digital Woman unterstützt sie Konzerne und Mittelständler bei der Konzeption und Umsetzung von Female Empowerment-Kampagnen. In ihrem neuesten Buch mit dem Titel Be Your Own Fucking Hero geht es um Mut und ihre Geschichte. Und um ihre Geschichte geht es auch heute. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, liebe Tijen, dass du da bist.
Vielen Dank für die schöne Anmoderation. Ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
Liebe Tijen, ich möchte gern reinstarten mit der Frage, die ich immer stelle. Und zwar die Quote. Braucht man es nicht? Was sagst du dazu?
Also hättest du mir diese Frage vor circa 7 oder 8 Jahren gestellt, hätte ich definitiv gesagt, nein, wir brauchen die Quote nicht. Ich bin eine absolute Gegnerin der Quote. Aber mit der Realität kommt ja die Erkenntnis. Und du hast es vorhin erwähnt, dass ich eben auch Unternehmen in allen Fragen rund um Diversität berate. Dazu zählt auch das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Und darüber habe ich natürlich sehr viele Einblicke in verschiedenste Unternehmen und Branchen. Und da ist mir nochmal mehr bewusst geworden, dass es ohne Ziel keine Vision gibt. Ohne Ziel gibt es auch ja keine DNA eines Unternehmens. Und deswegen braucht es Zielvorgaben. Das sieht man ja auch im Bereich Rendite oder Umsatzziele. Da stellt sich keiner die Frage, warum es die braucht. Bei der Quote kriegen immer alle Hautausschlag. Und daher bin ich jetzt mittlerweile absolute Befürworterin, auch wenn es in mir immer noch rumort, wenn ich über die Quote nachdenke und darüber nachdenke, dass wir wirklich so ein, ja, auch krasses Instrument brauchen, damit die Unternehmen sich endlich bewegen.
Wie ist es mit dir? Was sagst du dazu, wenn du zum Beispiel auf einem Panel sitzt und die Quotenfrau bist?
Du, ich finde es ganz toll, eine Quotenfrau zu sein, weil ich komme ja ursprünglich aus der Politik und da hat sich nie irgendjemand die Frage gestellt oder stellt sich bis heute die Frage, ob man irgendeiner Quote unterliegt. Es gibt in der Politik ganz unterschiedlichste Quoten beispielsweise, die gar nicht so präsent oder visibel sind. Zum Beispiel die sogenannten Proports, ja, also aus welchem Land, aus welchem Bundesland kommt jemand, welche Region bildet jemand ab, für welchen Bereich einer Generation steht jemand. Also man geht schon sehr, wenn man Kandidaten, Kandidatinnen aufstellt, nach der Zielgruppe. Und die jeweiligen Menschen, die dann aufgestellt werden auf den Delegiertenlisten für Landesparteitage oder Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, bilden immer eben eine bestimmte Zielgruppe für die jeweilige Partei ab. Das ist auch eine Form der Quotierung, wenn du so willst. Und darüber regt sich nie jemand auf. Und daher habe ich absolut kein Problem damit. Im Gegenteil, ich finde, es ist wichtig, dass wir über verschiedene Zielgruppen nachdenken und dass es dann Menschen gibt, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, ist völlig normal und legitim. Und für mich ist das genauso, wie wenn jemand zu mir sagt, du bist Feministin und meint, das ist eine Beschimpfung. Für mich ist es ein absolutes Kompliment.
Lass uns doch gleich ein bisschen reinhüpfen in deine Geschichte. Du bist sehr präsent auf Social Media. Ich folge dir auch schon länger, bin so Fangirl. Und möchte trotzdem gerne auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer nur mal ein kleines Recap. Von wo kommst du und warum tust du das, was du jetzt tust?
Also ich bin aufgewachsen im wunderschönen Karlsruhe. Es ist eine Stadt in Baden-Württemberg und es ist auch die Stadt des Rechts. Und das heißt, ich bin schon sehr früh mit dem Thema rund um soziale Gerechtigkeit, generell Gerechtigkeit in Berührung gekommen, weil ja Frauenrechte sind ja bekanntlich Menschenrechte. Und das war schon immer etwas, was mich sehr beschäftigt hat, weil ich später auch auf einem Mädchengymnasium war und da eben auch immer mitbekommen habe, dass es für uns Frauen eigentlich nichts gibt, was wir nicht erreichen können. So erst später wurde mir dann klar, dass es offensichtlich schon einen Unterschied macht, ob ich Tijan oder Thomas heiße, wenn ich aufsteigen will in ein Unternehmen. Und so hat eben mein Weg begonnen in einer mittelgroßen Stadt und habe dann mein Abi gemacht, habe dann studiert in Heidelberg, Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Geschichte, habe nebenbei mich politisch engagiert, war erst bei der Jugendorganisation der FDP, nämlich den Jungliberalen, bin danach zur FDP, habe dann mit 20 Jahren für die FDP kandidiert in Karlsruhe, habe dann den Einzug in den Landtag nicht geschafft, aber ganz hohe Prozentzahl für die FDP geholt, also 8,75%, das wäre heute der absolute Oberhammer. Und bin dann, war dann in verschiedenen Institutionen, im Bundestag, im Europäischen Parlament, im Bundespräsidialamt, habe da immer als Referentin für Politiker und Politikerinnen gearbeitet, bis ich beschlossen habe, raus aus der Politik zu gehen und in die Wirtschaft zu wechseln, war dann an der privaten Hochschule, habe dort die Kommunikation aufgebaut und geleitet, bis ich mich vor 7 Jahren eben selbstständig gemacht habe. Man kann eigentlich sagen, dass sich durch meinen Lebensweg immer zieht, dass ich mir meine Jobs selbst gebaut habe, wenn du so willst. Also egal, wo ich war, ob in einer politischen Institution, ob an einer privaten Hochschule oder eben zuletzt auch bei einem Verband. Ich hatte immer eine bestimmte Position, aber ich habe immer geguckt, dass ich irgendwie weiterkomme und dass ich etwas Neues mache und vielleicht sogar etwas, was es so noch nicht gibt. Also ich habe bei meinem letzten Arbeitgeber angefangen, schon Frauen aus meinem Umfeld zu vernetzen. Bei meinem vorletzten Arbeitgeber habe ich ein Eventformat auf die Beine gestellt, wo ich damals eben Studierende der Hochschule mit Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft vernetzt habe. Also dieser Vernetzungsgedanke zieht sich durch meine Vita und letztlich habe ich ja auch diese Passion zu meinem Beruf gemacht und das ist auch etwas, was ich immer mitgeben kann, genau zu überlegen, was macht mir Spaß, worauf habe ich Lust, wofür bin ich auch bereit, viel Geld, nicht Geld, auch Geld, investiere ich heute als Investorin, aber viel vor allem Energie zu investieren und auch viel reinzugeben, ja. Und das ist etwas, das mich bis heute tatsächlich sehr stark prägt.
Du stehst ja vor allem für uns Frauen ein und auch gleichzeitig für Diversität in vielen verschiedenen Arten. Woher kommt's? Also wo hast du diesen inneren Antrieb, dass du sagst, ich mache mich jetzt vielleicht auch teilweise zur Zielscheibe, um eine Verbesserung herbeizurufen?
Also ich bin immer ein Fan davon, wenn man etwas nicht gut findet, dass man nicht nur rummeckert oder rumjammert, sondern selber überlegt, was kann ich mitprägen und verändern. Und für mich war das ja auch ein Beweggrund, in die Politik zu gehen, weil ich einfach festgestellt habe, dass mich Sachen gestört haben und dass ich die verändern wollte. Und das konnte ich eben in der Politik ganz gut. Und als ich gemerkt habe, jetzt möchte ich aber doch in der Wirtschaft Dinge verändern, bin ich eben in die Wirtschaft. Und das heißt, ich habe diesen Antrieb, wirklich Veränderungen zu gestalten. Es war schon immer so, das war schon, als ich jünger war, der Fall. Das ist bis heute der Fall. Und das ist mein Antrieb und meine Motivation. Und das setze ich eben fort, ob es der Einsatz für Frauen ist, ob es das Investment in Gründerinnen ist, ob es meine Sichtbarkeit in den sozialen Medien ist, alles ist dem sozusagen untergeordnet. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich eben mit dem, was ich mache, natürlich Geld verdiene. Ich verdiene auch super gerne Geld, ja. Aber eben, dass das irgendwie sinnvoll ist, weil am Ende möchte ich doch auf mein Leben zurückschauen und sagen, hey, ich habe wirklich was erreicht und ich habe auch Menschen positiv beeinflusst. Das ist das, was mich total antreibt.
Hast du eine Geschichte für uns von den letzten Monaten, wo du sagst, ja, das war vielleicht auch eine Geschichte von einer Followerin oder einer Frau oder einer anderen Person, die dir geschrieben hat und gesagt hat, hey, durch dich habe ich keine Ahnung, was gemacht?
Ja, absolut. Ich hatte vor einiger Zeit ein Event in Düsseldorf, wo ich eben auch mein neues Buch als Aufhänger genommen habe, um über Mut zu sprechen. Das war eine Live-Show und habe dann eine Stunde lang meine Geschichte eben auch erzählt und über verschiedene Mutmomente meines Lebens gesprochen. Und danach haben mir ganz viele Frauen geschrieben, aber vor allem eben eine Geschichte ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil mir eine Frau beschrieben hat, dass sie so am Struggeln war, weil sie in den letzten Wochen immer, weil sie bei ihr der Mut gefehlt hat, ihrer Chefin zu schreiben, dass sie gerne eine Gehaltserhöhung möchte und auch so Next Level im Job gehen möchte. Und nach der Teilnahme da an meiner Show, nachdem sie meine Geschichte gehört hat, hat sie sich getraut. Es gab dann auch eine Stelle bei ihrem Unternehmen auf eine Führungsposition und sie hat sich getraut, auf diese Führungsposition zu bewerben und ist dann auch in das Gespräch mit ihrer Chefin gegangen. Und es war dann so, dass sie dann im Bewerbungsprozess war und es ging dann eine Zeit lang und sie hat tatsächlich diesen Job bekommen. Und es war wirklich, ich habe das geschrieben und ich dachte so, wow, dass so ein Abend so etwas bewirken kann, wie toll ist das? Und damit finde ich, habe ich einen ganz, ganz tollen Job, dass ich mit dem, was ich mache, mit dem, wofür ich stehe, aktiv das Menschenleben von anderen Leuten beeinflussen kann, und zwar positiv. Und das erfreut mich. Und solche Geschichten erreichen mich wirklich ja jeden Tag über verschiedenste Kanäle, schreiben mir Menschen, dass ich sie inspiriere, dass ich motiviere, und das ist das, wovon ich ja dann auch zehre am Ende, wenn ich dann irgendwie merke, okay, jetzt geht mir die Energie aus oder jetzt frage ich mich gerade, warum ich mir das alles antue, dann hilft es, diese ganzen Nachrichten zu lesen.
Lass uns doch gleich noch einmal über Mut sprechen, wenn du sagst, du hast da auch eine Live-Show gehabt, hast du einen Live-Hack für meine ZuhörerInnen, wenn sie auch vor einer Entscheidung stehen, die Mut braucht?
Also ich stelle mir immer die Frage, was das Schlimmste, was passieren könnte. Und dann gehe ich diese Situation durch, um am Ende festzustellen, dass es doch gar nicht so schlimm ist. Also wenn man einmal so ein Szenario durchspielt, ob für sich oder mit anderen auch gern gemeinsam, ich habe auch immer so einen Circle an Leuten, mit denen ich solche Dinge durchgehe, dann stellt man irgendwann fest, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also es ist alles gerade Kopfkino, was da passiert. Und das ist total wichtig, weil wenn man sich nicht entscheidet, dann wird entschieden. Und das ist total wichtig zu verstehen, dass wenn du vor wichtigen Entscheidungen stehst, dass eine Entscheidung ja so oder so kommt. Also egal, ob du es willst oder nicht. Und ich bin halt ein Fan davon, diese Entscheidung selbst zu gestalten. Ob das dann die beste Entscheidung deines Lebens war oder vielleicht zu einer deiner schlechtesten wird, ja, sei es drum. Du wirst aber immer davon lernen. Und das ist eben wichtig, sich die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das einmal mit so einem Circle an Leuten durchzugehen und immer zu wissen, egal was ich mache, es wird am Ende entschieden, also entscheide ich selbst.
Ich habe schon angesprochen, dass du ja sehr in der Öffentlichkeit stehst und ich durchaus auch immer mitbekomme, dass da auch Gegenwind da ist zu dem, was du rausträgst. Ich habe vor kurzem mit einer CEO gesprochen, die gesagt hat, ihr wird noch nach wie vor gesagt, sie soll doch ein bisschen mehr lächeln. Also es gibt so ganz viele Dinge, die man als Frau immer mal wieder hört. Wie gehst du damit um und wie kann man diesen Dingen begegnen als Frau?
Ach, es gibt so viele herrliche, ungefragte Tipps von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie müssten einem erklären, wie man sein eigenes Leben führen sollte. Das eine ist der Punkt des Lächelns, das andere sind ungefragte Tipps zum Thema Nachwuchs oder auch Job generell. Und ich finde, man muss für sich so gute Tools entwickeln, das an sich abgleiten zu lassen. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan. Und ich meine, ich bin auch nicht die perfekte Person darin, aber für mich ist immer ganz klar, dass die einzige Person, die über das Leben von mir selbst entscheidet, dass ich das bin. Und dass ich die Entscheidung treffe, etwas zu verändern oder zu lächeln oder nicht zu lächeln. Dass ich die Entscheidung treffe, Zeit für meine Familie zu haben oder auch Zeit für meinen Job. Ja, so, das liegt bei mir. Und es gibt Tage, da gelingt es einem besser und es gibt Tage, da gelingt es einem schlechter. Auch das ist völlig normal. wichtig ist einfach zu verstehen, zum einen, dass diese Tipps alle Frauen bekommen, diese ungefragten Tipps, ja, sind ja auch keine Tipps. Es ist nie ein Tipp. Also ich sage immer, nach kleiner Tipp kommt nie ein Tipp. Es kommt alles, aber nie ein Tipp. So, und Ratschläge sind eben auch Schläge. Ja, so. Und das zu verinnerlichen und zu wissen, dass es nicht nur dir passiert, sondern auch anderen, ist erstmal sehr wohltuend. Und dann sich eben Tools zu überlegen, das kann sein, dass man einer Freundin eine Sprachnachricht schickt und dann vielleicht in Podcastlänge da mal drauf heult oder eine Wutrede hält oder für sich mal Dinge runterschreibt oder mal eine Runde joggen gehen muss. Oder manchmal muss es auch sein, dass man einen raushaut. Ist auch völlig fair, ja. Für einen selbst ist nur wichtig, dass man sich sehr gut kennt und weiß, was hilft mir in so einer Situation. Und das ist die Hausaufgabe, die ich eigentlich jedem und jeder mitgeben kann. Lerne dich selbst eben so gut kennen, dass du weißt, wie du in solchen Situationen am besten reagieren kannst.
Und gibt's da, also ist es eher so, dass man auch etwas zurücksagt oder ist es dann eher ein Schweigen, was man dem Menschen dann gibt?
Hängt sehr stark davon ab. Also bei mir hängt es zum Beispiel extrem von meinem Gemütszustand ab. Es gibt Tage, da wache ich auf und dann fällt mir so ein starker Spruch nach dem anderen ein. Da bin ich so wahnsinnig schlagfertig und bin dann so selbst über mich erstaunt und denke so, wow, absolut Schlagfertigkeitsqueen, ja. Und dann gibt's so Tage, da denke ich so, ach, drei Sätze sind heute auch schon viel. Also, und auch hier ist es eben wichtig, so einen Tool-Katalog zu entwickeln. Vielleicht tatsächlich so zwei, drei schlagfertige Sprüche zu haben, die auf jede Situation passen, um sich einfach wohler zu fühlen. Ob man das dann letztlich macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ein Set an Reaktionsmöglichkeiten zu haben, ist total wichtig. Manchmal hilft es auch einfach gar nicht zu reagieren, ne? Also es ist, wenn man dann gar nicht reagiert, läuft es sich ja auch ins Leere. Manchmal kann man auch Nachfragen stellen. Wie genau darf ich das jetzt verstehen, ja, um auch dein Gegenüber einfach ein bisschen zu irritieren und Zeit zu gewinnen. Also da muss man für sich einfach gute Tools entwickeln und sich vor allem auch die Zeit geben. Also guck mal, heute kann ich natürlich ganz anders drauf reagieren, als es vielleicht mit Mitte 20 der Fall war, wo ich einfach noch viel, viel unsicherer war und auch natürlich dieses Momentum des Gefallenwollens sehr, sehr stark hatte. Und heute ist es einfach so, dass ich weiß, wofür ich stehe und wofür ich auch nicht stehen möchte. Und dann kann ich entsprechend auch darauf reagieren.
Wie hast du dieses Gefallenwollen für dich gemindert?
Indem ich immer einen Spruch in meinem Kopf habe, der lautet nämlich Everybody's Darling is Everybody's Deb. Also wenn du versuchst, allen zu gefallen, bist du vor allem einer Person nicht mehr gefallen, nämlich dir selbst. Weil du nur damit beschäftigt bist, zu überlegen, wie du es anderen recht machen kannst. Und dabei verlierst du dich völlig aus den Augen. Und jeder, der solche Phasen erlebt oder jede, kann solche Situationen mal durchgehen und wird feststellen, am Ende verbiegt man sich so sehr, dass man sich selbst total unwohl fühlt. Und auch diese Phasen habe ich hinter mir, vielleicht sogar noch vor mir. Auch so Dinge wie, das kennen wir alle, wenn du unbedingt einen Job willst, und dann versuchst, da irgendwie reinzupassen und sagst, ja, das kann ich auch noch und das mache ich auf jeden Fall. Ja, also ich bin ein totaler Fan von absolutem Selbstvertrauen, aber wenn du versuchst, in eine Schablone zu passen, die gar nicht für dich gemacht ist, dann wirst du am Ende eben unglücklich. Und wie habe ich es aufgebrochen? Also für mich ist einfach klar, dass es faktisch einfach nicht geht. Ich glaube, es ist einfach ein physikalisches Gesetz. Es geht nicht, dass du allen gefällst. Manchmal reicht es, dass du in einen Raum reinkommst und die Person schaut dich an und die Nase gefällt der Person nicht und dann verrückterweise sagst du auch noch was und sagst es vielleicht in einem Ton, wo die Person sich irgendwie getriggert fühlt, ja, aber ist nicht dein Job, es allen recht zu machen, sondern dein Job ist es vor allem, dir selbst recht zu machen. Und das ist ja schon eine große Lebensaufgabe. Also das ist ja schon etwas, womit die meisten Leute strugglen. Weil größte Kritikerin bin ich selbst von mir. Das ist niemand anders, das bin ich. Also den Job mache ich schon selber sehr gut. Und das ist etwas, wenn man das versteht und inhaliert und weiß, dann kann man ganz anders damit umgehen.
Du hast vor 7 Jahren dich selbstständig gemacht, hast du gesagt. Hättest du geglaubt, dass es dich dorthin führt, wo du jetzt bist?
Also ich war nie die Person, die jetzt einen riesen Businessplan hatte. Wenn ich heute die Gründer und Gründerinnen sehe, die mir ihre Businesspläne oder Pitchdecks schicken, dann bin ich doch wahnsinnig erstaunt und denke mir so, wow. Und wenn ich überlege, wie ich da angefangen habe mit in meinem Wohnzimmer und überlegen, ich habe ja damals erstmal mit so einem Stammtisch für Frauen angefangen und da habe ich einfach auf ein Blatt Papier geschrieben, wer alles auf die Veranstaltung kommt und habe das alles total händisch organisiert und mehr schlecht als recht. Und heute ist das wahnsinnig professionalisiert alles, also die ganzen Gründungsideen, es gibt viel Fördermöglichkeiten, es gibt wirklich einige Zuschüsse. Daher war es für mich damals nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich will ein riesengroßes Ding machen. Ja, eigentlich hat sich das bei mir auch die Ambition, etwas zu erreichen und die Ambition, etwas zu gestalten, war immer da. Die war immer sehr ausgeprägt bei mir, das muss ich schon sagen. Aber ich hatte keinerlei Vorstellung, wohin das geht. Also ich wusste, es wird etwas werden. Und ich wusste auch irgendwann, oh, das findet Resonanz. Aber dass es so wird, wie es heute ist und dass ich so breit aufgestellt bin, du hast es ja in der Vorstellung gesagt, von Unternehmerinnen, Investoren, ich halte Keynotes, ich moderiere, ich publiziere Bücher, ich bin auf Social Media aktiv. Also es ist ja wirklich wie so ein Chamäleon, ja. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich werde dann vielleicht eine Sache machen, auf die ich mich komplett fokussiere, und wenn die dann ganz gut läuft, dann bin ich schon ganz happy. Also dann will ich schon in einem Bereich dann sehr gut sein, ja. Aber dann war für mich schon klar, okay, das kann dann eben in einem Bereich sein. Aber dass es jetzt ja so ein Universum im Grunde aus verschiedensten Planeten geworden ist, das hätte ich mir nicht erträumt.
Würdest du dich als erfolgreich bezeichnen oder wie definierst du Erfolg?
Ich bin erfolgreich, weil ich das Leben von anderen Menschen positiv beeinflusse, und das ist auch meine Definition von Erfolg, weil ich einfach merke, dass ich mit dem, was ich mache, wie ich es vorhin skizziert habe, eine Situation oder ja einen Lebensumstand oder eine Lebensphase von einer Person aktiv beeinflussen kann. Und ich habe eben den Anspruch, das positiv zu tun, dass Leute sich motiviert fühlen durch meine Arbeit, auch durch meine Geschichte, ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Und das ist ja purer Erfolg. Also ich glaube, es können nicht so viele Menschen sagen, dass sie das mit ihren Jobs können, ja. So, und jetzt bin ich ja zum Beispiel gar nicht so, dass ich im medizinischen Bereich oder so unterwegs bin und jetzt Menschenleben rette. Ja, um Gottes Willen, das ist ja gar nicht. Da will ich mich gar nicht in Relation setzen, aber es ist durchaus so, dass ich das Leben von anderen Leuten eben beeinflussen kann und positiv inspirieren kann. Das ist schon ziemlich toll, und das ist auch meine Definition von Erfolg.
Wie schaffst du es, in all dem, was du tust und bei all den Veranstaltungen und den Reisen, wie schaffst du es, dir selber die Energie zu geben oder die Batterien aufzuladen?
Also es gelingt mir auch mal besser, mal schlechter. Und jetzt sind wir fast Ende des Jahres. Und es ist so, dass ich auch selber merke, dass es bei mir natürlich so Hochphasen gibt. Und jetzt hatte ich auch gerade in den letzten, ja, ich würde sagen, anderthalb Jahren, das war schon ein wahnsinniger Ritt. Also ich habe schon immer viel gearbeitet und ich arbeite auch generell gerne viel. Aber die letzten anderthalb Jahre waren einfach nochmal ein totaler Boost in allem, was ich mache. Und durch den Boost kommen ja immer wieder neue Dinge. Und wie lade ich meine Batterien auf? Ich habe irgendwann wieder, also Liebe wäre zu viel, aber ich habe irgendwann wieder gelernt, joggen zu mögen. Ja, so für mich ist klar, andere Sportarten fallen raus. Aber joggen, außerdem habe ich eine Tanzlehrerin, bei der ich Tanzstunden nehme. Ich habe zwei Hunde, mit denen ich eben auch in den Wald gehen kann. Also alles, was mir und meiner Seele gut tut. Oder ich habe zum Beispiel auch vor jetzt auch anderthalb Jahren oder ja vor einem Jahr angefangen. Ich bin ja sehr viel unterwegs, auch auf Reisen. Und normalerweise war es immer so, dass ich so einen Termin nach dem anderen gehabt habe und dann abends total müde ins Hotelbett gefallen bin. Ja, jetzt ist es so, dass ich immer noch sehr viele Termine am Tag habe, aber es gibt eine Prämisse und das weiß jeder und jede, die mit mir arbeitet. Ich habe immer einen Herzenstermin am Tag. Das bedeutet, dass ich, wenn ich zum Beispiel reise, mich mit einer Person treffe, die mir und meiner Seele total gut tut. Das kann eine Freundin sein, das kann eine Bekannte sein, das kann jemand sein, den ich einfach total faszinierend finde oder die ich faszinierend finde. Und darüber tanke ich extrem viel Energie auch, weil ich bin so ein Menschenmensch. Also ich kann auch sehr gut alleine sein und das brauche ich auch nach Wochen, wo ich einfach unter Dauerbeschuss bin, ja. Aber ich sauge eben auch Energie dadurch auf, dass ich Quatsch mit Freundinnen erzähle und dass wir einen schönen Abend verbringen und über das Leben philosophieren. Das ist so mein Yoga, wenn du so willst.
Und so schön. Wenn jetzt eine junge Frau zu dir kommt und sagt, sie würde gern, sie weiß nicht was, aber sie würde gern etwas machen, was ihr wirklich Spaß macht. Wie findet Frau das heraus? Wie finden wir das, was uns Spaß macht und wo wir gut sind?
Manchmal auch dadurch, indem wir uns überlegen, was wir nicht mögen. Ich finde, das Ausschlussprinzip ist da sehr hilfreich. Also darüber nachzudenken, was ich eigentlich, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Das habe ich auch, als ich mich damals umgeschaut habe, wo ich arbeiten kann, habe ich gesagt, okay, das will ich auf gar keinen Fall oder das will ich auch nicht mehr, das habe ich vielleicht schon durchgemacht. Und das führt dann dazu, dass man Dinge ausprobiert. Und das kann ich auch sagen, einfach Dinge ausprobieren, ohne zu wissen, ob sie letztlich klappen oder ob es gut ist. So, wenn du die natürlich die Möglichkeiten hast, ne? So. Und dann hilft es auch, mit Menschen zu sprechen, die dich gut kennen. Also mal zu fragen, sag mal, was sind Dinge, die du mit mir verbindest? Was glaubst du? Was aus der Außenbeobachtung? Was kann ich denn eigentlich richtig gut? Und da werden Sachen kommen, wo du feststellst, oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht auf dem Zettel. Ich sehe es vielleicht sogar als selbstverständlich an. Und dann kommen aber auch Dinge raus, wo du sagst, ja, stimmt, das macht mir richtig Spaß. Und das wird dich dazu führen, dass du merkst, okay, dafür habe ich eine Begeisterung. Und last but not least, ich gehe auch immer sehr stark danach, also wofür habe ich Bock, mitten in der Nacht aufzustehen und von A nach B zu reisen und alles zu geben? Also Schlaf ist mir heilig, ich schlafe einfach sehr gern, auch wenn ich wenig schlafe. Aber was ist das, was zwar Energie kostet, aber mir auch Energie gibt? Und das sich zu überlegen und dann zu überlegen, was konkret ist, das hilft.
Wenn wir uns jetzt so das Weltgeschehen ansehen, ist ja sehr viel dabei, was Krisen da sind, wo auch ganz viel menschliches Leid da ist. Wie schaffst du es da immer wieder zu fokussieren oder welche Vision hast du für unsere Zukunft? Steuern wir auf den Abgrund zu oder siehst du Licht am Ende des Tunnels?
Also ich hatte gerade diese Tage wieder eine Diskussion über die Politik und als ehemals politisch aktive und immer noch als sehr politisch denkender Mensch macht mir die aktuelle politische generelle Weltlage unfassbare Sorgen. Und jetzt bin ich wirklich kein Typ, die total Pessimistin ist. Im Gegenteil, ich bin Optimistin, sonst könnte ich auch meinen Job nicht machen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass auch ich total struggle mit all dem, was da draußen passiert. Du schaust die Nachrichten, es ist eine schlimme Nachricht nach der nächsten. Du gehst deinen Feed durch und denkst dir, mein Gott, alle Menschen erleben gerade die Horrorsachen. Und dann redest du noch mit Menschen in deinem Umfeld, die im Zweifel auch gerade irgendwie ihren Job verlieren oder verloren haben. Ich finde, da muss man echt sehr stark aufpassen, dass man einfach mental fit bleibt und da sich auch nicht in so eine Spirale begibt. Was mir hilft, ist immer wieder dann doch den Fokus darauf zu setzen, was gut ist, was gut läuft. Und ob es jetzt generell auf der Metaebene in unserem Land ist oder ganz persönlich in meinem Umfeld oder in unserem Umfeld, das hilft total. Und deswegen schreibe ich auch sowas wie ein Erfolgstagebuch. Da geht es nicht nur darum, was ist mein Erfolg der Woche, sondern was habe ich vielleicht auch bei anderen beobachtet, ja. Und das ist total wichtig, dass man eben diesen Fokus schärft, weil man kann sein Gehirn schon so, ich sag mal, beeinflussen, dass du dich eben nicht nur immer damit beschäftigst, was schlimm ist, sondern vor allem eben auch damit, was gut läuft.
Ich möchte nur einmal jetzt zurückkommen zum Thema Investorin, die Startup-Szene. Du hast ja, bist jetzt in der aktuellen Staffel von Die Höhlen der Löwen. Wie war das für dich, wie du dort gefragt worden bist? Hast du sofort Ja gesagt oder wie waren da dein Gefühl und dein Zugang dazu?
Also Höhle der Löwen ist ja in Deutschland, aber auch darüber hinaus weltweit eines der prominentesten Formate und das prominente Format, wenn es um Unternehmertum geht. In Deutschland läuft es ja viele, viele Jahre schon und hat auch das Thema Unternehmertum mitgeprägt. Also es hat es zumindest so auf die Straße und in die Breite der Bevölkerung gebracht. Ja, auf einmal konnten alle Leute mit Begriffen wie skalieren oder pitchen oder Branding, Marketing, was anfangen. Und das zeigt einfach, welche Durchschlagskraft dieses Format hat. Das bedeutet, alle Menschen, die daran teilnehmen, ob jetzt als Gründer und Gründerinnen oder die Löwen und Löwinnen, haben natürlich eine unfassbare Plattform darüber und nochmal eine höhere Visibilität. Jetzt war es bei mir so, dass ich vorher schon so eine Grundvisibilität hatte, aber natürlich durch Höhle der Löwen nochmal mehr an ja Sichtbarkeit gewonnen habe, vor allem in die Breite der Bevölkerung. Das war mir von Anfang an klar und deswegen zurück zu deiner Frage. Diese Frage habe ich mir gestellt, welche Konsequenzen es für mein Leben hat und habe die mir ganz ehrlich beantwortet, dass es natürlich Konsequenzen haben wird, positive wie auch negative. Und habe mir dann gesagt, okay, wenn die positiven überwiegen und wenn ich das Gefühl habe, ich kann da wirklich einen Impact leisten, weil ich bin eben ein Mensch, ich mache nicht irgendwie etwas ohne das Gefühl zu haben, dass ich da echt was ja verändern kann. Und wenn ich diese Frage eben mit Ja beantworten kann, dass ich da echt was verändern kann und Impact schaffen kann, erzeugen kann durch eine Teilnahme von mir als Löwin, dann mache ich es. Und das konnte ich offensichtlich mit Ja beantworten und deswegen habe ich dann Ja gesagt und bin ja jetzt Teil des Ganzen und freue mich da sehr. Es macht Spaß, es ist natürlich auch anstrengend, klar, aber es ist ein tolles Privileg, dabei zu sein. Es ist eine schöne Möglichkeit und ich glaube, auch durch meine Teilnahme hat dieses Format nochmal eine ganz andere Facette bekommen, weil ich natürlich andere Fragen stelle und auch einen anderen, ja, eine andere Blick auf die Dinge habe.
Was ist die Frage, die du immer stellst, wenn jemand dir deine Geschäftsidee vorstellt?
Bist du der oder die erste in der Familie, die gegründet hat? Und dann kommt meistens Ja oder Nein. Wenn dann Ja kommt, kommt dann die persönliche Geschichte nochmal oder es kommt Nein, ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Das heißt nicht, dass ich davon total abhängig mache, ob ich investiere oder nicht. Mir geht es einfach darum, ich stehe für das Thema soziale Herkunft auch in Deutschland, auch für das Thema Aufstieg. Und es ist mir schon wichtig, dass ich auch Menschen mit Kapital und Expertise und Know-how unterstütze, die eben nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen haben. Und Leute, die die Ersten in ihrer Familie sind, die beispielsweise studiert haben, eine Ausbildung machen oder eben gar gründen, haben es einfach schwerer. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dass sie weiterkommen, dann freue ich mich natürlich.
Super, herzlichen Dank. Wir sind schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Am Schluss habe ich immer so ein kleines Blitzlicht. Ist das in Ordnung für dich?
Ja.
Jede Frau sollte
den Mut haben, für sich einzustehen in jeder Lebenslage.
Darauf bin ich in den letzten 12 Monaten besonders stolz.
Besonders stolz bin ich darauf, dass ich vor allem Frauen empowern kann, ihren Weg zu gehen, für sich einzustehen und sichtbarer zu werden.
Diese Frage würde ich gerne einmal gestellt bekommen.
Was macht dich glücklich?
Was macht dich glücklich?
Mich macht glücklich, wenn ich vollkommen ich sein kann, in der Anwesenheit von Menschen, die meine Herzensmenschen sind.
Was ist dein Worst-Beispiel für Führung?
Ich selbst vor 7 Jahren. Also es ist ja so, wenn du ein Unternehmen gründest, dann machst du ja nicht eine Ausbildung. Und da steht dann irgendwie so How-to-Leadership. Das heißt, du learning by doing. Und im Idealfall hast du dann schon Vorbilder gehabt, negative wie positive. Ich hatte beides als Chefs und Chefinnen vorher. Und ich habe vor 7 Jahren auch einfach natürlich ganz viel Mist gebaut, im Sinne von, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, ich kann es am besten. Und dann irgendwann festgestellt habe, ja gut, wenn ich so weitermache, dann bin ich allein auf weiter Flur. Und da habe ich ganz knallhart lernen müssen, dass ich nicht die Beste am Tisch bin und auch sein muss. Im Gegenteil, wenn ich die Beste am Tisch bin, dann mache ich irgendwas falsch, sondern ich muss Leute in meinem Team haben, die viel besser sind als ich und die einfach einen anderen Blick auf Dinge haben. Und das habe ich sehr stark gelernt. Und da bin ich auch jemand, die wirklich sehr an sich arbeitet und in die Reflexion geht. Hat ein bisschen gedauert, aber kann man.
Diese Begegnung hat dein Leben verändert.
Vor 7 Jahren war ich Teil eines International Leadership Programs vom US-Außenministerium. Und da habe ich Dina getroffen. Dina kommt aus Ägypten und setzt sich sehr stark für das Thema Bildung ein, ist auch Unternehmerin. Und vor 7 Jahren war der Punkt, wo ich eben gründen wollte, es mich aber noch nicht getraut habe. Und ich war so gerade dabei. Ich hatte gerade so eine Vorstufe von meiner Gründung im Grunde. Und dann sagte sie, warum ich noch so zögerlich sei, weil ich erzählt habe, dass ich noch nicht so richtig weiß, ob ich es machen soll oder nicht. Und dann hat sie eben auch gesagt, was würdest du eigentlich machen, wenn du keine Angst hättest? Und dann habe ich gesagt, dann würde ich gründen, richtig. Und dann würde ich wirklich mit allem reingehen. Dann hat sie mich nur so angeguckt, mit ihrem kritischen Blick, ich liebe sie dafür, ja. Meinte so, möchtest du in ganz vielen Jahren noch dein Leben zurückschauen und sagen, ach, hätte ich doch mal? Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte auf mein Leben zurückschauen und sagen, gut, dass ich es gemacht habe. So, und dann bin ich eben zurückgekommen von der Reise und habe gegründet und es war das Beste, was ich machen konnte.
Liebe Tischchen, danke für dieses unglaublich tolle Gespräch. Danke für deine Zeit, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch allen ganz viel Mut in eurem Leben. Das ist nicht einfach, aber Mut ist das Beste, was einem passieren kann.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.